Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Alles und Lecker. Heute sind wir wieder back to the roots und zwar haben wir scheiß Soundqualität. Aber dieses Mal nicht unabsichtlich, sondern mit Vorsatz. Hauke, na, alles fit mit deinem iPhone?
Ich glaube, ich klinge komplett großartig. Also ich glaube nicht, dass Leute das gemerkt hätten, wenn du es nicht angesprochen hättest, Olli.
Nein, wir sprechen das heute einfach ganz offensiv an. Wir schauen einfach mal, heute sprechen wir über zwei Hausaufgaben, aber wir haben zu wenig Zeit im Vorspann. Also hören wir jetzt erstmal ins Intro. Glaubst du wirklich, man hätte das gar nicht gemerkt mit dem iPhone-Ton?
Also ihr könnt es mal schreiben. Ihr könnt mal eine Mail schreiben an allesundlecker@aol.com, ob ihr merkt, dass ich gerade mit dem iPhone aufnehme und nicht mit meinem 200-Euro-Mikro.
Hi, hier eine kurze Unterbrechung. Olli hier. Ich schneide gerade den Podcast und merke an dieser Stelle schon, ja, man hört's. Ihr könnt gerne trotzdem Mails schreiben. Unterstützt mich gerne. Macht's gut.
Ich habe dieses Rode NT-USB-Mikro, was glaube ich auch gefühlt jeder hat. Was kostet so 150, glaube ich, oder 130?
150 kostet das, ja.
Und ich denke, dass das mit dem iPhone fast genauso gut ist von der Quali her, weil ich habe halt so Kollegen beim Radio, die machen es mit dem iPhone ganz oft und nicht mit dem Aufnahmegerät.
Ja, Kanye West hat auch mal gesagt, dass er ganz viele Sounds aus seinem Album mit dem iPhone aufgenommen hatte.
Ich mache das manchmal, wenn wir im Schnitt sind für unsere TV-Sendung und ich merke, da fehlt mir noch gerade ein Sound und wir suchen so zwei Minuten und finden keinen geilen Sound, dass ich dann einfach mit einem iPhone den Sound aufnehme. Zum Beispiel manchmal einfach so ein Equipment-Sound.
Also Hauke ist nämlich auch Impressionist und wenn dann zum Beispiel noch Vogelgezwitscher im Hintergrund fehlt, dann macht Hauke...
Genau, also ich mach jeden Vogel selbst. Das ist mein Ding.
Ja. Hauke, wieso sind wir heute so abgehetzt hier? Was ist bei dir los? Wo bist du?
Ich bin in einer fremden Wohnung nach einem One-Night-Stand und nehme hier mit dem iPhone auf. Und wir haben tatsächlich nur eine halbe Stunde Zeit, weil du nur eine kurze Mittagspause hast. Meine Mittagspause ist prinzipiell ein bisschen länger, ja. Also ich bin ein bisschen flexibler, aber... Wir wollen ja keine Karriere im Weg stehen, deswegen machen wir hier eine Turbo-Ausgabe. Wir sind ein Hausaufgaben-Podcast für alle neuen Leute, die neu mit dabei sind. Ihr habt wahrscheinlich die Hausaufgaben schon im Titel gelesen. Wir reden heute über Top Boy, eine Serie bei Netflix, beziehungsweise bei Channel 4 eigentlich. Was? Wie das ist doch verrückt. Gehen wir nachher drauf ein. Und wir reden über unparteiisch die Schiri-Doku. Da ist Olli nämlich seiner heimlichen kleinen Berufung nachgelaufen und hat richtig Bock, sich einfach mal auf Kreiskassenplätzen zu beleidigen zu lassen. Und das Ganze arbeiten wir jetzt hier mal auf, weil die ARD eine schicke Doku dazu gemacht hat. Und das machen wir jede Woche hier im Podcast. Ihr seid die A und L Assis, ihr hört das. Und ihr könnt uns schreiben, wie gesagt, Mails, alles@aol.com oder direkt per DM, geht auch. Könnt uns Hausaufgabenwünsche schicken oder so, das geht auch. Das ist vollkommen fein. Wir sind da wirklich cool mit. Also es ist kein Problem, wenn ihr Input habt. Das hilft uns wahnsinnig, weil wir haben auch nicht immer Bock,
uns sonst in unseren Bubbeln. Ja, ganz genau. Erstens, genau, Arbeit. Ne? Also wir sind ein Hausaufgaben-Podcast, aber das heißt nicht, dass wir Hausaufgaben gerne machen.
Nee, auf keinen Fall.
Und ist ja immer Arbeit für uns. Ne? Und ja. Das ist ja auch eine Two-Way-Street. Also nicht nur Hauke und ich fahren in einem Auto unterwegs. Ihr könnt uns auch ein bisschen entgegenkommen.
Heißt es so. Two-Way-Street? Ist das der Name von einer normalen Straße?
Nee, also es gibt ja Einbahnstraßen, ja. Es gibt... Straßen, die, ja, ich glaube, oder?
Sagt man das auf Deutsch?
Ich weiß nicht, ob es einen deutschen Begriff. Eine Zweiwegstraße klingt auf jeden Fall ziemlich beschissen, muss ich sagen.
Jupp. Safe. Ja. Naja, wenn ihr es wisst, schreibt uns das. Wir werden es wahrscheinlich gekonnt ignorieren, weil wir wieder vergessen haben, dass wir darüber gesprochen haben in der Folge. Das ist manchmal so, wenn du dann so eine Mail kriegst, so, hey, was hast du denn bei Minute 16:30 gedacht? Warum sagst du das so? Und ich bin so, was habe ich denn da? Und dann muss ich wieder in die Folge hören.
Ja, jetzt nochmal Spotify aufmachen, ist schon auch viel Arbeit.
Ne? Ist richtig also, viel Arbeit. So, und ja. Genau, deswegen...
Man merkt uns den Respekt vor diesem Medium an. Und wir sind hier mit vollem... Aber ich bin sehr gut vorbereitet für diese Folge. Ich habe die komplette Schiedsrichter-Doku durchgeguckt.
Ernsthaft?
Krass. Sollen wir vielleicht auch direkt einfach in die Hausaufgaben reinstarten, wenn wir eine kurze Folge
Können wir machen. Haben? Also ich wollte kurz fragen, wie es dir geht, Olli, aber dann können wir gleich mit dem Schiri...
Nee, scheiß da drauf. Ja. Scheiß auf mich. Ehrlich gesagt war es ein Spiel wie viele andere. Der Ball wurde von dem einen Verteidiger weggeblockt und der andere Typ ist hingefallen, aber eigentlich war überhaupt gar nichts. Trotzdem ist mir sehr viel Hass direkt nach meinem Pfiff entgegengeschlagen.
Fußball, 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 Fußball. Hey, Schiri, der Typ von dem Verein, den ich nicht mag, der hat gerade den Ball falsch gespielt, du Hurensohn.
So ein Hund, ich sag, ich fix deine Mutter.
Ich hasse Schiedsrichter.
Ja, und ehrlich gesagt, ich finde das überhaupt nicht nett. Ich wünschte mir, irgendjemand könnte meine ganze Doku machen, wo mein ganzes Leid einmal durchgearbeitet wird. Das wäre echt gut. Ja.
Das ist die Art von Emotionalität, mit der ich umgehen kann.
Ja, es ist auch wirklich traurig, weil ich bin ja jetzt kein Riesenfußball-Afficionado, würde ich mal sagen, aber ich habe in meinem Leben schon das ein oder andere Spiel geschaut. Ich war aber jetzt nie in diesem Kreisliga-Ding drin, wo man dann den Schiedsrichter übertrieben zur Sau macht. Und ich glaube, ich habe auch insgesamt nicht besonders oft in meinem Leben Schiedsrichter angeschrien, aber trotzdem würde ich sagen, dass mir dieser Grundgedanke, der Schiedsrichter macht alles falsch, schon auch irgendwo mit im Hinterkopf liegt. Ich weiß nicht, ob das so was ist, was einfach eine leichte Story ist, dass man einfach die Schuld auf jemanden schiebt, der so ein bisschen beteiligt ist, aber eigentlich außenstehend. Das ist so das leichteste Opfer auf jeden Fall. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Doku unparteiisch, die ich gesehen habe in der ARD-Audiothek, eine komplett reine Rechtfertigung für den Beruf des Schiedsrichters ist, aber es hat bei mir auf jeden Fall das ausgelöst. Also ich war danach, dachte ich mir so, oh ja, Mensch, die Armen, ehrlich gesagt.
Die Armen.
Ungerecht, was sie da machen müssen. Die Armen.
Ja.
Es ist ein Fünfteiler, fängt an, indem sie dir so ein bisschen zeigen, ja, wie trainiert die Elite, ich glaube, die erste Folge heißt auch Elite, der Schiedsrichter, Herr Altekin, ich glaube, Deutschlands Schiedsrichter des Jahres 2019 und 2022 wird auch besonders begleitet in der Folge. Ich glaube, in jeder Folge wird eigentlich ein Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin begleitet. Und genau, in der ersten Folge ist es er. Ein paar Sachen, die mir einfach aufgefallen sind zu Schiedsrichtern an sich. Absolut krasse Autorität, finde ich.
Ja, die also, stehen auch immer so gerade. Ich finde, so ein Schiri hat immer so eine ganz gerade, also gerade wenn du Profi bist, so Profi-Schiri, da hast du so eine ganz gerade Haltung. Und so aufstrebende Jugendschiris stehen immer sehr gerade. Das ist wohl etwas, was du irgendwie super eingetrichtert kriegst. Weil deswegen kann ich kein Schiri werden, weil ich einen krummen Rücken habe.
Ich würde auch sagen, egal was so ein Schiedsrichter auf dem Feld sagt, du könntest alles mit dem Wort Ansage bezeichnen. Also egal, was sie sagen, es ist immer eine Ansage. Oder ein Joke. Ein kleiner Joke ist schon auch manchmal dabei. Aber sie machen das mit so einer krassen Autorität, so einer krassen Standhaftigkeit, breite Brust. Absurd. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie bei eBay Kleinanzeigen was verkaufen würde, ja, und dann kommt hier so ein Schiedsrichter rein, so ein professioneller Schiedsrichter. Und ich habe da irgendwas reingestellt für 20 Euro und der sagt, nee, machen wir 10. Dann sag ich, ja, klar, wir machen 10. Ja. Also ich will sofort nachgeben.
Ja, wenn du Gegenangebot machst, zieh dir gelbe Karte und dann weißt du direkt so, ah, ja, noch einen Schritt und, ja. Und ich habe die Wohnung verloren. Ich muss aus der Wohnung raus.
Ja. Genau, aber es wird dann in der zweiten Folge wird auch über Frauenfußball gesprochen. Die Frauenschiedsrichterin auch sehr gut im Kommunizieren, finde ich. In der Folge drauf, glaube ich, mein Favorite-Schiedsrichter, Sven Jablonski, aus der Serie wurde begleitet. Was für ein witziger Typ. Ich habe das Gefühl, der war einfach nur dabei, weil der gerne Fußball schaut. Also der war einfach so down, weil er so Bock hatte auf das Spiel. Und da war auch so ein Derby und du hast richtig gemerkt, er hat so Bock auf dieses Derby. Da hat man schon auch gemerkt, wie so Leute trotzdem noch Schiedsrichter werden, obwohl sie eigentlich ständig nur von Leuten beschimpft werden. Und was die Doku, finde ich, noch sehr gut zeigt, ist, in jeder Folge kommt eine andere Facette von Schiedsrichtern durch. Also zum Beispiel hier der Altekin, einfach krasse Autorität. Die Schiedsrichterin von der, die in der zweiten Folge begleitet wird, sehr klare Kommunikation, finde ich. dann hier Sven Jablonski zeigt so ein bisschen Leidenschaft und wie man so gute Beziehungen zu Spielern aufbaut. Also alle machen so Jokes, aber er so besonders viel so. Er erzählt auch in der Doku so, dass er sau gerne ins Solarium geht, seitdem er hier Bundesliga oder öfters vor Kameras Schiedsrichter ist. Geht ins Solarium und da wird so ein Typ umgegrätscht und dem hilft er so auf und sagt er, gehst du auch Solarium, oder? Gehst du auch ins Solarium? Und dann lachen sie einmal kurz und dann geht's weiter. Also richtig, richtig funny. Und der nächste Schiedsrichter in Folge 3, jetzt ist mir der Name entfallen, zeigt, dass du so networken musst. Also, dass du auch mit den Leuten im Verein eigentlich dich gut stellen musst, mit den Leuten auf der Bank am besten, dass du auch immer jemanden hast, der dann quasi für Ruhe sorgt. Also, dass du vielleicht auf jeder Trainerbank so ein paar Connections brauchst, denen du dann vorm Spiel bei einem Derby sagst, ey, wir haben das heute nicht alleine im Griff. Bitte sei cool. Und auch Kontakt zur Polizei. Also, du hast so richtig, musst so richtig networken. Fand ich sehr krass, fand ich sehr spannend und auch als Nicht-Fußball-Fan war ich sehr gefesselt von der Serie. So, jetzt zum Negativen. Oder möchtest du noch was dazu sagen?
Nee, ich finde krass, was du referatet hast. Das ist ja großartig, du bist ja richtig gut vorbereitet. Ich gehe gerne nochmal kurz auf die negativen Punkte ein und da würde ich gerne mal allgemein über das Thema Schiedsrichterei reden. Aber bitte.
Ja. Okay, und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich sehr lustig fand. Sie filmen ja eigentlich immer in der Folge, also es geht so ein bisschen Vorstellung des Schiedsrichters, dann zeigen sie vielleicht auch, was der für einen Skandal oder sie für einen Skandal vielleicht noch zufällig hatte oder wo sie mal beschimpft wurden. Und dann geht es aber eigentlich immer in eine Spielsituation rein. Also man sieht auch mal diesen Schiedsrichter in Action oder diese Schiedsrichterin. Und jedes Mal, wenn dann Halbzeit ist und die Kabine kommen, ist das Erste, was passiert, Kabinentür geht auf, Schiedsrichterin geht rein und macht alle, ja. Durch die Bank. Jeder von denen hat dieses yeah. So, du merkst richtig, okay, jetzt wird die Autorität mal kurz weggelegt und dann in einer Viertelstunde geht's weiter und dann muss ich wieder Boss sein. Das fand ich auf jeden Fall noch sehr lustig. Negativ, ich finde, du merkst richtig, dass die Person, die das gemacht hat, Cineast ist. Also die Bilder sehen so wahnsinnig gut aus.
Ja, ja. Da, ja, ja.
Und auch diese Font, die da gewählt wurde.
Das ist, glaube ich, dieselbe Schriftart wie bei der Late Night Show von Tommy Schmidt, die der hatte. Die hatten auch mal so lange Buchstaben. Und,
genau, und ich finde, diese Schrift funktioniert manchmal und manchmal auch nicht so geil. Wenn du Bochum schreibst zum Beispiel und dann jeder Buchstabe ist so ein komplett rundes Symbol, sieht einfach weird aus. Ja. Was wolltest du noch zur Schriftart sagen? Komm, let's go, Schriftart-Diskurs.
Nee, ich fand es witzig, dass du den Begriff Bochum raussuchst, weil ich finde, an dem Begriff ist gar nichts schön. Also ich glaube, du kannst mit keinem Font der Welt was reden. Ja.
Bochum, glaube ich, auch auf Türkisch, Bochum oder so, glaube ich, auch meine Scheiße auf Türkisch. das aber nur am Rande. Und was mir wirklich nicht so gut gefallen hat, okay, die Schriftart, okay, die Badable, die sieht ja an sich ganz geil aus und wirklich sehr, sehr schöne Bilder, aber die Musik ist mir ein bisschen zu plakativ gewesen. Da kam immer so ein Hans Zimmer-mäßiges Dröhnen. So. Ich habe gedacht, ich schaue gerade Dune an oder so. Ja. Oder Star Wars. Wo ich dachte, okay, also es ist nicht ganz so dramatisch. Und dann in so Szenen, wo es dann mal um Backlash gab wegen einer Fehlentscheidung, dann wird so absurd traurige Musik drunter gelegt. Wo ich mir auch dachte, so, ja, Leute, also ich muss ich jetzt mitheulen oder was ist hier los? Es war mir so ein bisschen zu plakativ, ein bisschen zu auf die Fresse und ein bisschen zu sehr. Der versucht da diese Emotionen so ins noch Größere zu steigern.
Aber kann man so bildgewaltig eine Doku ansetzen und dann nicht so eine Musik benutzen? Das ist eine Frage, die ich mir dann stelle. Ne? Wenn du halt so langsame Shots hast, die haben ja ganz oft so super farbintensive Schüsse und dann irgendwie die Füße kommen ins Bild und so weiter und dann musst du ja fast schon sowas reinhauen, damit das irgendwie eine Wirkung hat. Deswegen ist mir das nicht, also ich habe auch nur eine Folge geguckt, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber ich vertraue deiner Meinung viel mehr. Olli, weil du hast in dem Fall das Designauge von uns und auch das Audio-Design-Auge. Das weiß man natürlich, seitdem man die Einspieler hier verfolgt. Deswegen wird das wohl passen.
Nee, also wie gesagt, ich bin großer Fan gewesen von der ganzen Serie. Ich habe die an einem Abend weggeguckt.
An einem Abend?
Das fand ich schon richtig cool. Ja, das sind ja 5 Folgen, jede geht eine halbe Stunde, 2,5 Stunden.
Ist gar nichts.
Kannst du schon mal weggucken.
Kann man schon weggucken, ja, stimmt ja. Kann man machen.
Schon mal weggucken. Das ist eigentlich auch schon das finale Fazit. Also ich fand es ziemlich, ziemlich spannend irgendwie.
Aber hast du jetzt Bock, Schiri zu sein? Also hast du jetzt Bock?
Nee, gar nicht.
Auf gar keinen Fall, ne?
Null. Niemals würde ich Schiri sein wollen. Das ist mir viel zu großer Druck auch. Also du merkst ja richtig, sobald da einmal ein Fehler passiert, bist du der größte Arsch. Vor allem möchte ich aber nicht Videoschiedsrichter sein.
Also nee, Alter, du hast auch so ein bisschen auf diese per Definition verloren. Du bist, also egal, was du machst, das ist ja falsch. So. Weil alle erwarten ja von dir die perfekte Antwort, weil du musst, hast alle die perfekten Mittel. Ich, also es gibt ja gerade so einen kleinen Schiri-Hype. Also es, das ist ja nicht die erste Doku. Also das Krasse an dieser Doku ist ja, dass die Schiris verkabelt wurden. So, das ist ja etwas Neues, dass man die Kommunikation quasi mitkriegt. Das ist der Schlüssel gewesen, warum das so abgefeiert wird. Das gab es vorher schon so ein, zwei Mal. Also Aytekin ist auch schon mal verkabelt worden. Und es gab 2008 bei der EM, gab es auch mal so, Howard Webb wurde da verkabelt und so weiter. Das war dann die erste Doku, wo man so Schiris quasi verkabelt hat, um die Kommunikation mitzukriegen, die die haben. Und das, das fällt bei der Doku fast schon ein bisschen klein weg, weil man zu wenig von dieser Ingame, also von dieser Spielkommunikation mitkriegt. Ne? Wirklich, es sind fast immer nur Nuancen, die da drumherum kommen. Aber ich bin aber vollkommen bei dir. Ich habe danach auch nicht Bock, Schiri zu sein. Aber was sie vielleicht ein bisschen schafft, ist so ein bisschen eine Transparenz. Wobei ich glaube, dass es scheißegal ist, weil so Fußballfans, also die gehen ja mit dem Hauch einer Rationalität an sowas ran. Also da ist es ja so, also da wird ja über, natürlich ist es auch natürlich vom Regelwerk so, ein Handspiel, da kannst du immer drüber diskutieren. So. Und dann hast du ja aber eine Person, die entscheidet. Das ist ja wie auf Arbeit, wenn du einen Chef hast. Der Chef muss eine Entscheidung fällen und du wirst ja im Regelfall dumm finden und ganz selten gut. Aber die Momente, wo es gut ist, vergisst du ja. Du merkst ja nur die Entscheidungen, die scheiße waren.
Genau.
Ich habe ja wirklich in meinem Leben sehr viel Fußball gespielt, also locker 20 Jahre. Und ich irgendwann war das für mich zu viel, dass da am Spielfeld dran so Familienväter einfach irgendwelche Schiris anbrüllen, die da 19 sind, in der Bezirksliga voll am Aufsteigen sind und dann fertig gemacht, wenn wir den Abseits falsch gesehen haben oder in der Kommunikation zwischen zwei Spielern, die 10 oder 15 Jahre älter sind als der Schiri, die falschen Worte gewählt haben. Und also bei Gott finde ich das ekelhaft. So, deswegen
es wird natürlich auch komplett mit zweierlei Maß gemessen. Also auch das, es wird vieles erklärt aus Sicht der SchiedsrichterInnen. Das finde ich auch ziemlich spannend an der Doku. Und ich gebe dir aber recht, ich glaube, die Leute, die sich das anschauen, sind vielleicht nicht die hartgesottenen Schalke 04-Fans am Ende, sondern eher so Ottos wie ich und SchiedsrichterInnen selbst.
Ja.
Sie gehen dann auch auf solche Punkte ein, wie das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also dann ist irgendein Spiel und ein Schiedsrichter macht dann mal eine Ansage in Richtung von einem Spieler, der zum Beispiel jemanden komplett von der Seite umgemäht hat und dann sagt, ja was, ich habe nichts gemacht. Und dann sagt er halt, ja, alles klar, wenn du jetzt dich nicht verpisst, dann schreibe ich einen Brief und schau, dass du nie wieder Fußball spielst. Was natürlich jetzt auch ein Druckmittel ist, was wahrscheinlich so ein bisschen, weiß ich nicht, over the top gewesen wäre. Aber er hat halt gemeint, er hat 4-5 Mal gesagt, dass er sich vom Platz verziehen soll. Und dann musste er halt einfach mal so richtig durchgreifen. Und dann wurde im Nachhinein gesagt, er hätte die SpielerInnen beleidigt. Es wäre ein Unding gewesen, was er da gesagt hätte.
Ja, also
ich finde es ganz cool, dass diese Doku so Situationen rausnimmt und nochmal erklärt. Oder auch so Fehler von VAR-Team und so.
Warum das passiert. Ich finde es cool, wenn der Schiri auch schubsen dürfte. Also das finde ich nice. Weil so Spieler schubsen sich ganz auch. Ich finde es gut, wenn der Schiri einfach machen dürfte. Und man würde das genauso.
Wenn er ein Messer haben dürfte.
Und es läuft, also Olli, du weißt ja, du bist ja auch sportinteressiert, as fuck. Du weißt ja, gerade läuft die Rugby-WM. Ne? So. Und die Rugby-WM ist ja ein Riesending. Und aus Deutschland ist richtig scheiße im Rugby, deswegen juckt das keinen. Ne? Aber so, keine Ahnung, Angola ist gut und so. Ich glaube, das Finale ist jetzt.
Neuseeland ist gut.
Genau, die All Blacks sind jetzt auch im Finale.
Und Frankreich ist, glaube ich, auch sehr gut, oder?
Ja, genau, aber das Finale ist, glaube ich, gerade Südafrika. Magst du schnell googeln und ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist Südafrika gegen die All Blacks, also gegen Neuseeland. Oder England gegen All Blacks, eins von beiden, glaube ich. Und da ist es ja so, dass es eine ganz andere Kultur mit dem Schiedsrichter gibt. Also da gab es auch viel früher so Schiris, die Kameras auf der Brust hatten. So. Und da ist eine ganz andere Respektkultur. Da ist wirklich, sobald ein Spieler sauer ist, dann wird der Schiri so richtig wütend und sagt so, hey, bitte Respekt zeigen. So. Obwohl dieser Sport
da. Gut, das machen die schon auch, ne?
Ja, so aber, dieses, aber das ist ein anderes Level, Olli. Das ist ein anderes Level. Das ist ganz woanders. Ja. Also, es gibt ja dieses Sprichwort so, Fußball ist ein Sport für Gentlemen, gespielt von Vollidioten, und Rugby ist ein Spiel für Vollidioten, gespielt von Gentlemen.
Es ist übrigens tatsächlich, wie du gesagt hast, Südafrika gegen
Südafrika, also Neuseeland. Schaut euch das an. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Also Rugby WM ist ganz cool. Einfach mal in einen anderen Sport eintauchen. Und da sieht man mal, wie mit Schiris umgegangen wird. Weil die sind da ganz anders. Die werden nicht mal im Hauch angegangen. Und du hast beim Bundesliga, wenn du einmal pfeifst, du hast ja automatisch vier von den Affen um dich herum, die dich da anpöbeln und sagen, was soll das? Ich mach meinen Job hier, Entschuldigung. Also
was auch krass ist daran, ist, es werden ja auch Entscheidungen auf Basis der emotionalen Grundsituation getroffen. Also du brauchst eine sehr hohe emotionale Intelligenz als Schiedsrichter in so einem Fußballspiel. Zum Beispiel, wenn die international irgendwo in Argentinien sind, also macht ein Länderspiel und in der zweiten Minute mäht oder macht irgendwie ein argentinischer Spieler irgendeine Geste, die eigentlich als gelbe Karte geahndet werden müsste, laut Regelwerk. Aber du sagst dir, musst dir dann als Schiedsrichter in dem Moment denken, okay, was passiert jetzt? Wenn ich jetzt hier in Argentinien bei der WM in der zweiten Minute jemanden wegen einem hier so einem Scheibenwischer vorm Gesicht eine gelbe Karte.
Scheibenwischer,
schön. Ja, diese Bewegung. Ich dachte mir, was kann ich machen im Podcast, dass ich Leute vorstellen kann beim Podcast. Und dann zu sagen, ja, okay, nee, ich schicke den jetzt nicht vom Platz oder ich gebe dem jetzt keine gelbe Karte, weil sonst würde er vielleicht für nächstes Spiel auch gesperrt werden oder so, weil sonst kriege ich dieses Spiel nicht mehr in den Griff. Weil die Leute dann schon so aggressiv und schlecht drauf sind, dass es einfach durch ist. Meine komplette Autorität wäre durch. Und das musst du ja auch bei so Derbys machen, hier dann HSV gegen St. Pauli oder so. Wie sehr die so einen Balanceakt finden müssen zwischen, okay, das hier ist eigentlich regelkonform, aber ich muss natürlich auch so ein bisschen drauf schauen, dass ich hier jetzt nicht die Stimmung kippen lasse. Ist schon beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, und dann wirst du trotzdem dran gemessen, aber im Regelwerk steht, bla, bla, bla. Ich würde mir einmal wünschen, dass alle bedeutend mehr chillen. So, es gibt so relativ klare, deutliche Fehlentscheidungen. Da hast du schon voll viel getan, um dagegen anzugehen, indem du einfach mehr Leute auf den Platz stellst, die mit dir gemeinsam drauf gucken. Schiri-Team so. Du hast eine Uhr, die dir sagt, ob der Ball drin ist oder nicht. So, super. Ne, so sollte es ja sein. Aber ey, da wird auch immer ein Film draus gemacht. So, Fußball für mich, also ich hatte ja mein Herz verloren. Dann irgendwann habe ich gemerkt, so, es gibt mir gar nichts mehr Fußball. So, ich bin irgendwie weg und ich habe aber noch so eine gewisse Emotionalität für Sport generell über. So, aber trotzdem finde ich es irgendwie krass, wie sehr Schalke-Fans denken, dass mich ihr Scheißverein interessiert. So, jedes Mal ist es so, ja, aber bei uns und so. Ich bin so, nein, hä? So, hä? Wen juckt denn das? So, und es wird mit so einer Selbstverständlichkeit über diesen Sport gesprochen, dass ich das wirklich richtig. Und das ist ja nicht so, dass da jede Woche was Neues, Krasses passiert. Also sind ja immer dieselben Sachen, die da passieren. Und das, die Sachen, die die Schiris vorwerfen, das sind ja immer dieselben Sachen. Da ist ja wirklich in 20 Jahren gefühlt gar nichts passiert. So, jemand wird gefoult, es gibt eine Rudelbildung. Das ist derselbe Ablauf seit 20 Jahren. Und trotzdem passiert da in der Reflexion von Fußballfans und Spielern gar nichts. Also es ist wirklich, ich finde das krass. Ich finde es krass, dass sich Fußball noch weiterhin hält. Aber ja.
Ja. Ja. Aber hat mir gut gefallen. Vielen Dank. Wer hat uns die Hausaufgabe nochmal geschickt, Hauke?
Katharina, glaube ich, kam. Das kam per Insta-DM.
Katharina.
Liebe Grüße.
Vielen lieben Dank. Hat mir Spaß gemacht und hat mich mal aus meiner Bubble rausgeworfen.
Ja, das war ja die Idee. Mal rauskommen aus der Bubble und nicht immer dieselben fünf Sachen oder so gucken oder sich anschauen, sondern einfach auch mal in andere Welten abtauchen. So. Und das habe ich so halb versucht mit meiner Hausaufgabe, ne? Also so halb.
Ja, okay. Ich bin sehr gespannt, was du zu Top Boy sagst. Ich glaube, eineinhalb Folgen gesehen.
Ja.
Aber auch, weil ich dachte, mein Netflix-Abo funktioniert nicht mehr. Aber was Netflix gemacht hat, ist, man kann sich noch nachträglich einloggen.
Ja.
Und obwohl der Account gekündigt ist, konnte ich jetzt noch was gucken.
Okay. Wie gesagt, Netflix ist komplettes Rätsel.
Okay.
Ja, komplettes Rätsel.
Moderiere ich jetzt zu deiner Hausaufgabe hin oder was machen wir?
Nö, lass uns mal ein bisschen über Netflix reden. Bei mir ist es ja gerade so, dass ich auf so ein paar Devices gucken kann, auf ein paar nicht. Aber komm, wir gehen jetzt mal in die Hausaufgabe, du willst hier schnell durchhaschen. Deswegen hast du einen Arschfleck gebastelt für Top Boy. Bitteschön.
Wagwan G, it's your boy Hauke. The man dem listen to alles in lecker. Today we're talking about Top Boy and that. It's the best show, ain't it?
Cut. Das können wir nicht machen. Wir können hier nicht voll einen auf hier den Sohn von Tom Hanks machen. Hier Chad Hanks mit seinem jamaikanischen Akzent. Geht nicht, klar. Mach mal die Musik wieder an. Wir sprechen heute über Top Boy. Ja, das wird bestimmt ganz fein.
Ja, Olli, für mich ist das ja noch eine Wohlfühloase. Wir müssen da nicht immer nur von Thema zu Thema hangeln. Das ist ja auch mal, ne, also auch entspannt. So, aber
wir können hier hinten raus noch einen kleinen Schnack machen.
Ja,
also ich habe draußen noch einen kleinen Schnammer.
Ja, aber ich finde der Einspieler trifft sehr gut. Ich habe mich da schon auch ein bisschen verloren gefühlt in dieser ganzen Serie. Weil Top Boy ist eine Serie, also es ist eine kleine Milieustudie. Es geht ein bisschen um die Drogenszene in London, in den Vierteln, in den so Wohnblocks, da geht's drum. Es geht um einen, also ich habe die erste Folge geguckt, da geht's dann um einen, der quasi aus Jamaika zurückkehrt, dann nach London, beziehungsweise nach London reist, um da so ein bisschen aufzuräumen, beziehungsweise zu fliehen. Und da bin ich dann auch schon nach einer Folge so rausgestiegen. Also weil mich hat's nicht voll gekriegt. Was ich spannend fand, ist, dass die Serie von Drake forciert wurde.
Die Musik ist auch sehr Hype. Also es ist so, alle großen Drill-Artists, die es in UK gibt, haben da den Soundtrack mitproduziert.
Genau, und es gab zwei Folgen bei Channel 4 quasi, und danach zwei Staffeln, und danach wurde es erstmal eingestellt. Und dann kam Drake, hat gesagt, ich mag das aber. Und dann haben sie gemerkt, okay, Drake mag das? Der Drake? Ja. Und dann haben sie nochmal bei Netflix drei Staffeln hinterhergeschoben. Und die Serie quasi.
Ja, er ist irgendwie großer UK-Rap-Fan, ne? Der hat ja auch irgendwie so sein Albumsalbum Galchester genannt. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber
ist auf jeden Fall schon eine verrückte Geschichte. Deswegen sagt man eigentlich zur ersten Staffel, die bei Netflix ist, dass es eigentlich die dritte Staffel ist. Obwohl die jetzt nicht so super krass zusammenhängen und so weiter, sondern immer so neue abgesetzte Storys sind. Aber genau, ich habe, wie gesagt, nicht so viel geschaut, aber Top Boy ist am Ende ein bisschen das, was ich habe es tatsächlich ganz anders erwartet, bin ich ehrlich. Ich dachte, du hast mir gesagt, das ist so eine Serie über keine Ahnung, UK-Jugend und bla und so Drogenmilieu und Szene und so weiter. Und ich habe, hast du Skins gesehen? Kennst du Skins?
Die Serie? Ja.
So, das gab's ja einmal UK und US. So. Und die UK-Serie war ja bedeutend besser als die US-Serie. Und da habe ich ein paar Folgen gesehen. Und das war für mich so ein bisschen anders, weißt du? Das war ein bisschen so wie Euphoria jetzt gerade vor zwei, drei Jahren. So, das war ja so eine Farbe, die ich von so einer, also die war ja auch so ein bisschen düster und so ein bisschen dreckig und so ein bisschen, verrucht. Die war ein bisschen verrucht. Genau, und ich mochte den Vibe da, und ich fand es jetzt bei Top Boy so ein bisschen, ja, die Musik ist gut, der Einstieg war auch gut in die Serie, aber ey, was da vor der Kamera passiert, come on, Alter, das ist ja wirklich, also schauspielerisch wirklich, ich habe in die erste Folge reingeguckt, die habe ich komplett geguckt, und dann habe ich danach in den anderen Folgen so ein bisschen durchgeskippt, und also mich hat das ja gar nicht gekriegt. Ich fand das schauspielerisch wirklich echt grenzwertig in Punkten, das sah alles überragend aus, aber wie klischee-mäßig da Drogengespräche zwischen den Türken und den anderen und so weiter und bla. Und selbst im Originalton mit so einem Dialekt, wo ich mir denke, so, warum, wo kommt dieser Dialekt her?
So sprechen die aber da. Das finde ich cool.
Also, ich meine bei dieser, die erste Szene quasi, wo sie bei den Türken quasi das erste Mal Kontakt haben oder kaufen wollen oder so. Und dann reden die Türken mit so einem englisch-türkischen Akzent, und der klingt so super fake. So, dieses Jamaika-Englisch, so, das klingt halt so. Also das hat mich jetzt nicht gestört. So, weil ich glaube, also ich habe nicht gemerkt, dass das irgendwie nicht so gepasst hat. Aber das Spiel.
Ja, oder dieses Thrill-Jugend-Englisch, ja.
Ja, aber dieses Spiel, was
Weil das halt, fand ich nämlich sehr überzeugend. Aber okay, ich verstehe, du meinst, die Handlung an sich war sehr klischee-mäßig auch, ne?
Klischee-mäßig auch, und wie gesagt, wie geschauspielert wurde. So, das war wirklich, da habe ich den wenig abgekauft. Auch diese, in Folge 1 ist ja direkt eine Eskalation, bringt jemand um und so weiter. Wenn ich mir eine Drogenserie schreibe, dann schreibe ich sie genauso, wie da jetzt zumindest in der ersten Folge dargestellt. Deswegen habe ich das gar nicht gekriegt, weil ich komme, was Drogenserien angeht, wirklich ja von The Wire, so. Und The Wire ist ja eine ganz andere Liga, so, als
das. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Das stimmt. The Wire ist, glaube ich, der Maßstab für sowas. Und da wollte ich nämlich auch drauf hinaus, damit kannst du leider nicht mithalten. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, also klar, die Handlung war jetzt nicht so, dass es nicht besonders. Ich würde mal sagen, es war viel vorhersehbar, sagen wir es mal so. Aber irgendwie hat es mich auch nicht gecatcht. Also ich habe 1,5 Folgen geschaut und habe auch gestern nach der halben Folge bei der zweiten Folge abgebrochen, weil es mich da nicht so sehr gecatcht hat. Und bei The Wire hat man eine ganz andere Liga. Diese komplette Welt ist irgendwie, fühlt sich so krass organisch an. Du hast das Gefühl, jedes Gespräch und jede Person, jede Sorge jeder Person kannst du so krass nachvollziehen. Und da habe ich nicht ganz in diesen Verhältnissen durchgeblickt, muss ich gestehen. Das hat mich nicht ganz so eintauchen lassen.
Genau, es gibt nicht so eine Tiefe einfach in den Charakteren. Das hat man halt also relativ schnell gemerkt, fand ich. Also die Motivationen waren relativ früh klar. Es war alles einigermaßen gesetzt. Es gibt so ein paar Fragen, die ich hatte, aber die waren jetzt nicht so drängend, dass ich dachte, ich muss jetzt weitergucken, damit die beantwortet werden. Ne? Also, keine Ahnung, in Folge 1 ist es
ja,
so.
Ja, und was macht dieser eine Typ aus Ted Lasso da? Der spielt doch Fußball.
Der Fußball. Aber... Ah ja, also Topper habe ich wirklich nicht abgeholt. Ich fand das Setting nicht so cool. Ich fand, wie gesagt, schauspielerisch ist echt nicht würdig für eine Netflix-Serie. Es sah trotzdem überragend aus, weil es hat, also das sah auf jeden Fall alles sehr, sehr, zumindest vom Setting her, sehr glaubwürdig aus. Wie gesagt, du hast mich auf diesen Slang angesprochen, der da gesprochen wird. Das hat für mich auch gepasst. Also das habe ich jetzt nicht rausgeworfen. Es waren aber, wie gesagt, so ein paar, es war super leicht vorhersehbar. Und ich habe echt keinen Bock weiter zu gucken. So, ich habe echt keinen Bock weiter zu gucken, weil ich mir denke, so, ja, das ist einfach wieder eine Serie über einen Drogenhandel, über irgendwie eine vermeintliche Milieustudie und so weiter. Aber, also ich habe bei The Wire in 3 Szenen nehme ich mehr mit und arbeite mehr mit mir selbst, als ich da in 45 Minuten gekriegt habe, ne? So, allein die erste Szene bei The Wire ist, glaube ich, die, wo sie über einen Kabel quasi in eine Wohnung reingehen und dann filmen, was in dieser Wohnung passiert. Und du hast einfach nur Fragen, du fragst dich genau, das ist alles so abgefuckt, das sieht alles so echt aus. Und ich, da die ersten Szenen und ich sehe eine komplett gestagte Drogenübergabe, wie zwei Druffis hingehen und sagen, habt ihr was? Wir bezahlen mit einem Radio. Ach was, das machen Drogensüchtige, das ist ja ein Ding. Wirklich, mit einem Radio. Und das hat sogar Bluetooth. Oh mein Gott, das ist ein genialer Dialog. Naja.
Passiert auch.
Eher Flopboy für mich, wenn du mich fragst.
Okay. Also,
aber ich hab dann geguckt, aber so der Guardian schreibt, das ist eine Mega-Serie. Ich hab anderthalb, also eine geschaut und dann ein paar Folgen durchgeskippt, ob sich das irgendwie mit den, weil ich diese schauspielerische Leistung abgefuckt hat, ob sich das irgendwie ändert, aber da waren so viele Dialogszenen, wo ich mir dachte so, hä? Warum spielt die
okay,
das so?
Okay, also ich hatte nämlich auch nur positive Kritiken gehört. Muss gestehen, dass ich es erst nicht anschauen wollte, weil ich kein Netflix-Abo mehr hatte und ich es auch gecrackt nicht gekriegt habe. Aber dadurch, dass mich Netflix dann doch wieder durch seine Toren hat laufen lassen, habe ich gestern dann noch diese 1,5 Folgen geschaut. Aber ich gebe dir recht, ich bin nicht ganz so abgefuckt wie du. Also ich war okay unterhalten, aber komplett catched bin ich jetzt nicht.
Ich finde es so geil, wie wir in unserem Podcast vor 2 Jahren immer so drumrum geschlickert sind, wenn wir irgendwie was Illegales gemacht haben. Jetzt sind wir einfach so, dass wir sagen, ja, ich wollte das illegal runterladen, aber nicht funktioniert. Bin ich bei Netflix reingecrackt. Ich guck alles über türkischen VPN, weil es günstiger ist. Es ist so einfach alles egal geworden.
Ja, wir schlittern hier komplett unterm Radar, Hauke. Das ist der Vorteil daran.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Und dann kommen wir an die Bundespolizei. Wir haben Folge 36 gehört.
Ich muss sagen, ich bin sehr schlecht vorbereitet, was eine neue Hausaufgabe angeht.
Ich habe eine für dich.
Weißt du hier schon mehr?
Ja, und zwar gibt's wir wissen ja, das Meme ist, dass du deutsche Serien hast. Und und ich dir ja gerne deutsche Serien aufgebe. Es gibt eine neue Serie, die ich noch nicht geguckt habe, auf die ich aber richtig Bock habe, weil ich ein paar Teaser gesehen habe, die mir gefallen haben. Deswegen würde ich dich gerne in Knigge und Co. schicken. Knigge und Co. ist eine Serie beim ZDF mit dem gemeinsamen Podcast-Freund Till Reiners. Übrigens, Olli, ich habe mein Level an Fame gesehen, was ich gerne hätte. So, und zwar war ich letzte Woche Donnerstag. So, da hat Till Reiners im Zirkus Krone gespielt. So, und sein Opener Falk ist ein guter Freund von mir und deswegen, der hatte Geburtstag am Donnerstag. Und dann sind wir alle, weil noch ein paar Freunde aus Berlin waren, die ihn überrascht haben und so, sind wir dann noch in den Zirkus Krone gegangen, haben da gefeiert, seinen Geburtstag. Und dann sind wir nach dem Zirkus Krone noch in eine Bar gegangen und blablabla. Und Till war mit und dann habe ich gemerkt, welches Level von Fame ich erreichen will, weil Till war dann so draußen vor der Scheibe und innen drin waren so ein paar Atzen, so klassische Atzen, so weißt du, so Sportstudenten Anfang 20 so. Und die haben dann gesehen, ah, okay, da ist er. Der ist auch Till, oder ist das Till? Haben auch so ihn gegoogelt, kurz mit dem Handy, ob er es ist, ne? So, ne? Und dann so sicher zu gehen, ob er genauso aussieht, bla. Und haben ihn durch die Scheibe schon so ein bisschen gesehen. Dann sind wir in den Laden reingegangen, haben so ein bisschen gechillt, ein bisschen gesoffen, ein bisschen getrunken. Und die haben ihn nicht angesprochen oder sowas, die waren einfach nur weiter Atzen. Die haben angefangen zu singen und so, die haben da auf den Tisch aber so unabhängig, so selbst in
klassisches Atzen-Stuff.
Ja, wirklich. Also deswegen sage ich, das ist ein Atzen. Das beschreibt es am besten so. Und dann irgendwann teilt sich unsere Gruppe so ein bisschen auf. So, und Till geht raus. Und ich schwöre dir, diese Atzen, die haben den ganzen Abend nicht mit unserer Gruppe interagiert, so außer dieses Erkennen und bla. Aber als er dann rausgeht, lehnen sie sich so drei Leute nach hinten und sagen so, Till, mein Lieber, ciao, schön, dass du da warst. Und machen weiter. So. Und ich, weißt du, ich will das Level an Fame haben, dass einfach Leute nur froh sind, dass ich mit denen in einem Raum war, damit die in die WhatsApp-Gruppe schreiben können, ja, ich war mit dem saufen. Ne? Ich hatte mal, als ich so 15, 16 war, da waren wir mal auf einem Konzert in Hamburg und mussten da die Nacht durchmachen und dann waren wir im Goldenen Handschuh. So, das ist ja eine echte Kneipe, so, die gibt's ja auch immer noch. Mhm. Und ich war damals dann da mit einem Kollegen von mir und dann war der Sänger von In Extremo. So. In Extremo kennst du die Band, das ist eine Mitleiterband. Und ich kannte
den Sänger
nicht.
Nee, die machen doch so Fantasietexte komplett, oder?
Ja, das kann gut sein.
Die sind gar nicht Texten.
Ja, das weiß ich nicht, aber die sind auch in Gothic drin. Auf jeden Fall in dem Videospiel tauchen die jemand auf, vor den Toren und spielen da. Und dann war der Sänger von In Extremo da. Und dann haben wir mit dem einmal zugeprostet mit einem Shot. So, mein Kollege und ich. Mhm. Und ich schwöre dir, wir haben 4 Wochen lang, weil mein Kollege war In Extremo, wir haben 4 Wochen lang Leuten erzählt, dass wir mit dem Sänger von In Extremo saufen waren. Also, weil dieser Begriff saufen gehen ist so schön breit und nicht spezifisch. Ja. Das kann ja alles bedeuten, weißt du?
Ja. Geil. Ja, das ist ein gutes Level an Fame. Ich erinnere dich in 2 Jahren nochmal und dann schauen wir mal, wie weit wir sind.
Ja, ich war mit dem und dem saufen.
Ich habe parallel mal so ein bisschen geguckt, was ich dir als Hausaufgabe aufgeben könnte. Und dann bin ich auf die ARD-Mediathek gegangen und bin so durchgescrollt. Und dann bin ich an einem Bild von Ralf Möller mit einer Kettensäge hängen geblieben. Und dann habe ich gedacht, das sieht doch vielversprechend aus. Und auch der Titel holt mich sehr stark ab. Es ist eine Miniserie, die heißt Motorsägen Masters. Und ich dachte vielleicht vom SWR, hast du Lust, dir einfach mal Motorsägen-Masters anzuschauen und zu gucken, was da so abgeht in der Welt.
Ja, klar. Dann, liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Es war eine kleine Speed-Folge, wir waren sehr schnell unterwegs, wir wollten nicht so viel Zeit verplempern. Es waren 2 schöne Hausaufgaben. Wie gesagt, zur Hälfte aus der Community, zur anderen Hälfte einfach aus Empfehlungen aus dem Freundeskreis. Wir brauchen aber mehr Input von euch, deswegen schreibt Mails an allesundlecker@aol.com. Wir gucken da regelmäßig rein, wie zum Beispiel jetzt gerade, Olli, haben wir eine Mail gekriegt eigentlich? Oder?
Nope.
Ja, kam nichts rein. Nee. Schade. Deswegen müsst ihr mir jetzt schreiben oder uns direkt per DM. Und dann können wir euch in der nächsten Folge mit aufnehmen. Gerne mit Feedback, Tipps, whatever. Ansonsten widme ich diese Folge allen Apothekern, die noch 2 Jahre über Rentenalter weitermachen.
Oh, ist das jetzt ein Ding? Müssen die jetzt länger arbeiten, die Armen?
Nö, aber ich glaube, es gibt Leute, die machen das aus Leidenschaft. Und für die ist die Folge.
Ah, ach so. Ja, Respekt an euch. Ich widme die Folge allen Leuten, die in so kleinen Schallplattenläden arbeiten, die immer so aussehen, als wären sie übelst angenervt, aber wenn du sie dann irgendwas fragst, blühen sie komplett auf. Das finde ich sehr schön.
Oh ja. Mach das mal. Geht mal in den Raum rein und fragt, hey, habt ihr diese eine Platte von Joy Division mit dem Cover, diesem berühmten Cover? Und dann...
Genau.
Aber nehmt so kurz dieses eine Cover, also ich weiß genau, was du meinst. Lasst sie einmal kurz glänzen. Wenn ihr 10 Minuten Zeit habt, geht rein und schenkt denen kurz. Also ich meine, das ist ja Freude, die sie sich selbst geben.
Oder was, glaube ich, auch gut ist, wenn ihr sagt, ich würde gerne eine Platte für meinen Vater kaufen. Könnt ihr hier was empfehlen? Und dann geht's nämlich los. Dann wird hier richtig losgelegt. Also damit macht ihr, glaube ich, beiden Seiten eine Freude. Erzählt nichts Schlechtes über uns. Macht euch noch einen schönen Tag. Legt euch wieder hin. Und Hauke, wir hören uns nächste Woche wieder.
Alright, tschö.
Ciao.